Ja, moin. Ihr denkt nicht, hoffentlich nicht schon ans Buffet, sondern ihr seid noch beim Thema Glaube. Ja, worin besteht meine Aufgabe heute Vormittag? Sie besteht nicht darin, viel Neues zu sagen, sondern eher darin, das, was wir jetzt gehört haben in den letzten Wochen, zu festigen und einfach zu vertiefen. Wir haben vieles gehört über Abraham, wie der da auf den Berg ging und sich sicher war, wenn ich da wieder runterkomme, dann habe ich ein lebendiges Kind wieder bei mir. Also das war eine tiefe Glaubensüberzeugung, die den Mann geprägt hat. Wir haben über Mose gehört, wir haben über Paulus, Petrus und wir haben gehört, dass Glaube eine Herzenssache ist. Das ist auch ganz entscheidend wichtig. Glaube ist eine Herzenssache. Und wir wissen jetzt auch, zu glauben ist eigentlich leicht. Das ist nichts Kompliziertes, das ist nichts Schwieriges. Glaube ist leicht. Und wir haben gehört, dass wir bereits glauben. Also wie vielem, was wir im Alltag tun, das tun wir aus Glauben, aus Vertrauen heraus. Und jetzt möchte ich heute Morgen einfach ein bisschen Hilfestellung geben aus meinem Leben heraus, aus dem, was ich so weiß, euch bei der Umsetzung zu helfen. Ihr werdet mir sicherlich recht geben und zustimmen, wenn ich sage, Glaube gründet sich immer auf Gottes Wort. Immer. Glaube hat immer mit Gottes Wort zu tun. Wir reden also über biblischen Glauben. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und es ist immer verbunden. Da gibt es keine Ausnahme. Es ist immer verbunden mit der Person Jesus Christus. Immer. Der kommt immer aus einer Beziehung zur Person Jesus Christus zustande, der durch seinen Heiligen Geist wirksam ist. In dir und in uns als Gemeinde. Und jetzt stellen wir aber fest, und das macht jeder von euch genauso wie ich auch, wir rufen sonntags Hurra und dann kommt der Alltag mit seinen Problemen und dann quieken wir wie die Schweinchen. Weil es einfach schwierig ist, weil wir vergessen, was wir am Sonntag gehört haben und dann ploppen die Probleme auf. In der Arztpraxis, in der Schule, bei der Prüfung, im Blick auf deinen Kontoauszug vielleicht, keine Ahnung. Du erinnerst dich vielleicht gerade dann in dem Moment nicht an Punkt 8 unter Punkt C, was war das nochmal in dem Glaubensbuch da letztens, was ich da gelesen habe. Und dann ist das schwierig, weil es nicht sitzt wie das 1x1. Also ich denke immer so, die Glaubenswahrheiten, das, was dich eigentlich trägt, sollte sitzen wie das 1x1. Da wirst du nachts geweckt und da fragt dich einer, wie viel ist 5x4? Weißt du es. So, und so sollte es immer sein. Du solltest wissen, was die Glaubenswahrheiten sind und was dich trägt. Glaube ist also keine Technik. Glaube ist keine Technik. Geht gar nicht. Und Glaube lässt sich nicht aufstellen wie ein IKEA-Schrank. Das ist keine Technik, sondern es ist etwas, was aus einer Beziehung mit Jesus herausfließt. Wir brauchen diese Beziehung zu Jesus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und aus der Beschäftigung mit seinem Wort. Das ist so entscheidend. Und sage ich euch da was Neues? Ich vertiefe nur, was du eigentlich schon weißt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis. Du weißt vieles, aber hast du es erkannt, was du weißt? Das ist immer die Frage. Habe ich erkannt, was ich weiß? Ich höre oft, weiß ich. Aber erkennst du, was du weißt? Das ist der Punkt. Im Fundament dieser Gemeinde, es gibt ja Leute, die machen so eine Kupferrolle. Und in dieser Kupferrolle liegt dann so irgendwie irgendwas in der Tageszeitung drin oder sonst was. Und das machen sie dann so ins Fundament eines Gebäudes. Und im geistlichen Fundament dieser Gemeinde ruht ja dieses Wort des Lebens. Stimmt's? Das Wort des Lebens. Und wenn wir 1. Johannes 1, Vers 1 lesen, dann haben wir dort ein Wort, wo steht, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen betrachtet haben, also regelrecht angestarrt haben, vom Wort des Lebens. Beides ist also dabei, dein Anstarren, dein Anschauen und das Wort des Lebens. Und das liegt ja im Fundament dieser Gemeinde, und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, auf Jesus schauen. Ihn immer im Blick behalten, was wir angestarrt haben vom Wort des Lebens. Ich weiß nicht, lässt du dich gerne angucken von Leuten? Manchmal sagen wir ja so, willst du ein Passbild? Guckst mich so an die ganze Zeit. Also Jesus stört das nicht, wenn er die ganze Zeit angeguckt wird. Ihn stört das nicht. Ihn freut das. Ihn freut das, wenn wir ihn die ganze Zeit angucken. Und weil wir daraus etwas ziehen für uns, in dem Anschauen Jesu. Und das ist Glaube. Glaube heißt eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit ununterbrochen auf Jesus zu gucken. Und wenn ich dich heute fragen würde, sag mal, was kannst du eigentlich richtig gut? Worin bist du richtig gut? Dann würde dir vielleicht irgendwas einfallen. Ich kann gut malen, ich kann gut zeichnen, ich kann gut reden, ich kann gut das, ich kann gut das. Aber worin ich so richtig gut sein möchte, so richtig exzellent, möchte ich darin sein, auf Jesus zu gucken. Auf ihn zu sehen. Dass, wenn du darin richtig gut bist, dann hast du ein erfülltes Leben. Erfülltes Leben heißt, immer auf Jesus gucken. Lasst uns aufsehen auf Jesus, haben wir gehört. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Immer nur auf Jesus gucken. Und daraus ziehst du Glauben. Wenn du Hunger hast, hast du Verlangen nach Essen. Und wenn du Durst hast, hast du Verlangen nach Wasser. Und wenn du eine Sorge hast, hast du ein Verlangen nach Jesus. Das ist der Punkt, nach Jesus. Dieses Verlangen nach Jesus, da drückst du alles mit aus. Auch, dass er deine Sorgen löst und deine Probleme. Als ich mal vor einer Prüfung stand. Ich habe mal in der Bank gearbeitet und da gab es eine Prüfung in einer Fortbildung. Da habe ich 2 Jahre lang eine Fortbildung gemacht und es war schwer, es war lang und es war auch nicht so einfach. Die Kinder waren klein und viel Zeit und Karteikarten waren damals noch. Es war eine schwierige Zeit und eine sehr erfüllte Zeit. Und ich habe gelernt und gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Und dann kam nach 2 Jahren die Prüfung, die Abschlussprüfung. Und ich weiß noch, als ich dann die Nacht davor, ich bin so ein Typ, der relativ Sachen kurzfristig behält. Also was ich mir kurz vorher noch so reinpacke, das habe ich noch ganz gut drauf. Das habe ich auch so gemacht und die Nacht wurde lang, es wurde 1 Uhr, es wurde 2 Uhr. Und so gegen 2:30 habe ich gemerkt, Burkhard, eigentlich solltest du jetzt aufhören, weil wenn du jetzt weitermachst, wird es kritisch. Und ich habe weitergemacht. Und als es dann so vielleicht 3:30 wurde, verlor ich alles. Kennt ihr so ein Blackout? Dann ist alles, was du in 2 Jahren gelernt hast, in einer 30 Minuten verloren. Was machst du jetzt? Kannst du irgendwie nochmal schnell ein Buch aufschlagen oder nochmal irgendwas schnell machen? Das ist dann ganz schwer, weil der kalte Schweiß steht dir dann auf der Stirn. Und so ging es vielen, weil am nächsten Tag kam nur die Hälfte der Leute zur Prüfung. Und okay. Ich wischte mir den kalten Schweiß von der Stirn und habe gesagt, Jesus, jetzt mache ich nur noch eins. Jetzt gucke ich auf dich. Mehr nicht. Ich gucke jetzt nur noch auf dich. Habe irgendeine Bibelstelle rausgekramt, die mir noch geholfen hat. Und habe gesagt, Jesus, jetzt bleibe ich ganz, ganz eng nur an dir. Und diese ganze Zeit, diese vielen Urlaube, die ich gelernt habe, Christiane musste verzichten, die Kinder haben verzichtet, das kann nicht umsonst gewesen sein. Und auf dem Weg, es war damals in Düsseldorf, auf dem Weg nach Düsseldorf kam eine Sache nach der anderen wieder. Eine Sache nach der anderen kam wieder und um 8 Uhr, punktgenau, habe ich mein ganzes Wissen wieder da gehabt. Und habe die Prüfung dann auch bestanden. Und das war eine ganz große Sache, wo ich gemerkt habe, in der kritischen Situation auf Jesus sehen und dann ziehst du neuen Glauben aus diesem Schauen auf Jesus. Ich möchte uns eine Bibelstelle bitte noch einmal in Erinnerung rufen, und das ist Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Die schwierigste von allen, aber die nehmen wir mal, weil die vielleicht gar nicht so schwierig ist, wie sie scheint. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich möchte über dieses Wort Verwirklichkeit heute Morgen, das möchte ich vertiefen. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was du hoffst. Wir könnten auch sagen, der Glaube realisiert, was du hoffst. Der Glaube bringt dir in Erinnerung, was du hoffst, und versucht es in die Praxis umzusetzen. Also wir könnten auch sagen, der Glaube ist eine Umsetzung dessen, was du hoffst. Eine Umsetzung deiner hoffnungsvollen Gedanken und Ideen. Das ist Glaube. Es braucht also Hoffnung in unserem Herzen, Gedanken, die uns Mut machen, hoffnungsvolle Gedanken, Gedanken, die nicht destruktiv sind, die dich nicht runterziehen, sondern es braucht ein Klima der Hoffnung in deinem Herzen. Und dann ist der Glaube derjenige, der dieses Klima der Hoffnung umsetzt in deine Realität, in dein Leben hinein. Also der Glaube realisiert das, was du hoffst. Darum geht's jetzt. Umsetzung deiner hoffnungsvollen Gedanken. Und es gibt Dinge, auf die hast du keinen Einfluss, oder es gibt Dinge, auf die hast du sehr wohl Einfluss in deinem Leben. Jesus Christus war ohne Beisein seiner Jünger vor dem Teufel und hat ihm widerstanden. Das geschah ohne Beisein der Jünger. Das war vorher. Und er hat klargestellt, ohne Beisein der Jünger, dass er der Herr ist und wer das Sagen hat im Universum. Ohne unser Beisein. Das ist einfach so geschehen. Und im Beisein der Jünger machte er das. Nicht in ihrem Beisein klar gemacht wurde, in ihrem Beisein gelöst wird. Also, im Beisein der Jünger setzte er es zusammen mit ihnen um, er verwirklichte es. Und die Hoffnung der Menschen, die ich getroffen habe, ist Heilung. Die Hoffnung der Menschen ist, dass sie befreit werden. Die Hoffnung der Menschen ist, dass sie errettet werden. Dass es eine Lösung gibt für ihre Probleme. Diese Hoffnung tragen die Menschen der heutigen Zeit mit sich herum. Und jetzt wird das, und das ist der einzige Weg, nur durch den Glauben umgesetzt. Der Glaube hilft dir, diese deine Hoffnung auf Heilung, auf Befreiung und auf Errettung umzusetzen und nutzbar zu machen für dein Leben. Darum ging es. Jesus hat gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir wird immer das geschehen, was du glaubst. Denk mal drüber nach. Dir geschieht genau das, was du glaubst. Und dass jemand geglaubt hat, das ist meine Frau. Und ihr ist geschehen, wie sie geglaubt hat. Und das würde ich ganz gern mal hören von Christiane. Wir haben das vorher vereinbart, das ist doch hoffentlich recht, dass wir einfach mal ein Zeugnis hören von Christiane, die das auch mal in praktischen Sachen auch gern verdeutlicht.
Ja. Guten Morgen, hallo. Ja, es sind Geschichten, die nicht weit weg sind. Also ich finde immer gut, wenn man was erzählt, was man erlebt hat, dass es letzter Zeit erst war. Die erste Geschichte, die ich erzählen will, ist eigentlich das, was ich mit Nancy erlebt habe. Also, dass wir nochmal mit fast 60 nochmal zu einem Kind kommen, das war nicht geplant von uns, überhaupt nicht. Unsere Kinder waren alle aus dem Haus, sie waren alle weg, und man hat gedacht, nun können wir uns zur Ruhe setzen, wir haben ein schönes Segelboot, Gemeinde, klar, mitwirken in der Gemeinde, das war immer selbstverständlich für uns. Aber nochmal ein Kind zu haben, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Ich hatte damals in einer Mutter-Kind-Einrichtung gearbeitet und hat Nancy mit ihrer Mutter betreut. Und und es war so, dass ich habe sie damals aus dem Krankenhaus geholt mit ihrer Mutter. Sie war noch ein Baby, sie war gerade auf die Welt gekommen. Und ich habe sie auch in der Einrichtung betreut, jahrelang. Und ich war eigentlich eine Bezugsperson für Nancy von Anfang an. Und dann kam das, dass die Mutter, als sie 6 Jahre alt war, sollte sie mit ihrer Tochter ausziehen. Und die Mutter konnte das nicht. Sie ist selber psychisch krank und hat es nicht geschafft und hat auch Angst gehabt davor, Nancy alleine großzuziehen. Die Mutter war weg von heute auf morgen, Nancy war alleine und sie war das traurigste Kind, was ich jemals kennengelernt habe. Sie hatte am ganzen Körper hatte sie sich gekratzt, blutig gekratzt und sie war nur am Schreien. Sie war furchtbar und die Mitarbeiter, manche hatten ja auch kein Herz. So, sie haben gesagt, die nervt, die muss weg. Nancy, oh nein, los in das Zimmer, sie nervt. Im Kindergarten kam sie überhaupt nicht zurecht. Sie wurde immer wieder nach Hause geschickt. Also sie war wirklich ein ganz armes Mädchen. Was noch dazu kam, die haben eine Behinderung festgestellt. Es war immer nur die Vermutung, es war nicht richtig festgestellt. Die Vermutung, dass Nancy halt vom Alkohol geschädigt ist in ihrem Gehirn und dass sie da eine Schädigung hat. Und das kam so. Und dann war die Mutter weg und ich weiß noch, ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die da mit in der Leitung ist und ich sagte, was geschieht denn jetzt mit Nancy, wo die Mutter weg ist? Und ja, sagt sie, die wird in ein Heim kommen, die wird keine Pflegeeltern finden, die ist ein Heimkind. Und ich bin dann mit nach Hause gegangen, das hatte mich sehr bewegt und ich habe dann auch zu Hause so, das berührt mich halt jetzt so, weil ich das also durchgearbeitet habe in meinem Inneren. Und ich war dann zu Hause und ich habe dann einfach gebetet für Nancy. Naja, auf jeden Fall nach einer Weile kam mir der Gedanke, als ich dann so für Nancy gebetet hatte, kam der Gedanke, Christiane, wärst du bereit, Nancy zu nehmen? Boah, ich gedacht, meine Güte, was soll ich machen? Ich Nancy nehmen, wie soll ich das schaffen? Schaffe ich doch gar nicht, ich bin noch viel zu alt. Der Gedanke kam mir zuerst, und was sagt Burkhard? Ach du liebe Zeit. Was wird Burkhard sagen? Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich wäre bereit, Nancy zu nehmen, aber du musst mir helfen bei allem anderen. Und das war wie so ein, für mich ist Glaube so ein Schritt, den ich gehen muss. Ich gehe auf einen Weg, ich weiß nicht, wie es wird und es ist einfach ein Weg, den gehe ich. Aber ich weiß nicht, wie es ausgeht, keine Ahnung. Und ich habe gedacht, gut, okay, du musst es dann machen. Ich kann es nicht, du musst es machen. Und ich habe dann erst Burkhard gefragt. Ich sage, Burkhard, was hältst du davon, dass wir Nancy nehmen? Burkhard, wir sind viel zu alt, das Jugendamt gibt uns gar kein Kind mehr. Dann habe ich gesagt, aber guck mal, ich habe das so gebetet und wollen wir das nicht mal so hinlegen und dann dafür beten und wenn Gott das will, dann wird er uns das Jugendamt auch Nancy geben. Das war so mein Gedanke. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe dann gesagt, Mensch, Burkhard, ruf doch mal an. Wir können ja schon mal erkundigen beim Jugendamt. Ruf doch mal an. Und Burkhard, ich bin immer so ein bisschen schüchtern. Er kann besser am Telefon mit den Leuten reden, besonders mit Behörden. Und er rief an und dann war da auch einer am Apparat. Ja, guten Tag. Und dann hat er gesagt, dies und das, hat die Situation ein bisschen geschildert. Und dann sagte der Mann nur zwei Sätze, no go. Das sagte er. Boah, das war no go. Wie alt sind Sie denn? No go. Weiß ich heute noch genau, wie das in meinen Ohren klang. No go. Naja, und dann habe ich gebetet. Herr, du hast das doch gesagt. Dann musst du es auch möglich machen. Und und dann kam das immer mehr. Es war so, Nancy war registriert in Ratzeburg. Und dann kam das, dass wir dann gebetet haben. Wir haben einen Antrag gestellt, trotz allem. Und aus dem No-Go wurde dann ein Ja. Und wir haben Nancy bekommen. Und es war nicht immer ein leichter Weg, das muss ich dazu sagen. Es war ein Weg, der oft nicht leicht war. Und ich habe manchmal gedacht, ich schaffe es nicht. Aber wie Burkhard gesagt hat, wenn man auf Jesus schaut, auch in Situationen, wenn man meint, man schafft es nicht, dann ist es so, dass doch dann ein Weg, also dass Gott immer wieder hilft. Und Jesus uns immer wieder durchgetragen haben. Und jetzt sind wir so weit, wo wir echt denken, wir haben Nancy jetzt auch unter... Sie haben auch jetzt festgestellt, dass Nancy wirklich eine Behinderung hat und sie hat das jetzt auch auf dem Papier. Es war nicht immer nur eine Vermutung, es ist so und wir können damit auch viel besser dann umgehen mit ihr. Und es hat auch jetzt super, Gott hat uns einfach geholfen. Das ist die eine Geschichte. So, jetzt habe ich noch eine zweite Geschichte. Und die zweite Geschichte ist einfach so, das handelt von meiner Tochter, aber ist nicht auch, die hat jetzt im November hat die geheiratet. Und das war auch, da war vorher so viel passiert, wo ich viel geweint habe, viel gebetet habe, bis es zu diesem Zeitpunkt kam, dass sie heiratet, einen Mann gefunden hat, der gläubig ist, der auch in der Gemeinde ist. Aber vorher war so viel passiert und es war so ein, Ja, es war so ein Triumph für mich, dass jetzt wirklich Gott so den Sieg geschenkt hatte und ich wollte ihr eine besondere Freude machen. Ich habe gesagt, ich möchte Manuela eine besondere Freude machen. Ich möchte ihr was geben. Ja, es ist so, sie ist ein Pferdemädchen. Sie hat immer gerne geritten und Pferde und dies und das und ich weiß, dass jedes Pferdemädchen davon träumt, mit einer Kutsche zur Location zu fahren. So, nun mach das mal im November. Du erzählst den Leuten, ja, ich würde gerne eine Kutsche für Manuela mitnehmen im November. Ist doch viel zu kalt. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Wie willst du das denn machen? Und da habe ich auch gebetet. Da habe ich gesagt, Gott, du weißt, ich will das gerne möglich machen für Manuela. Ich weiß nicht wie, aber du kannst das schenken. Und ich wusste, Gott ist mit mir. Ich habe einfach so einen Frieden gehabt darüber. Ich habe erstmal muss man eine Kutsche finden. Und ich habe tatsächlich da in der Nähe, wo war das nochmal, in Bad Oldesloe, genau. Es war, sie hat in Lübeck geheiratet, Bad Oldesloe, und es war dann so, dass sie mit dem Auto noch erst fahren musste und wir haben gesagt, auf der halben Strecke wäre doch gut, wenn da eine Kutsche wartet. Nun waren da so viele Probleme, haben sich aufgehäuft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jeder hat gesagt, es wird nichts, es geht nicht. Jeder hat gesagt, das ist zu kalt. Die beste Freundin hat gesagt, ja, oh, schrecklich, ich fähr, das willst du ihr zumuten. Ich meine, nee, Manuela könnte sich freuen, aber ich glaube nicht, dass Lars das gefällt, dann in eine Kutsche zu steigen. Und es kam wirklich so viel Widerstand und es ist dunkel. Im Dunkeln mit einer Kutsche durch die Straßen fahren, wie soll denn das funktionieren? Und ich habe gesagt, es ist irgendwie dran, das Gott kann mir da helfen. Ich habe gebetet und dann habe ich auch wirklich in Oldesloe in der Nähe einen gefunden, der sagte zu mir, ja, er würde das machen, er würde einen Treffpunkt haben, wo er mit der Kutsche dann steht und wo die dann da hinkommen können. Es war alles wunderbar, nur die hatten so einen kurz getakteten Zeitplan gehabt, dass eigentlich mit einer Kutschfahrt gar nicht mehr drinne war. Und da habe ich wieder die Freundin, die es organisiert, gefragt, sag mal, kannst du nicht die überreden, dass die nicht jetzt das Fotografieren jetzt nicht noch nach der Trauung haben, sondern dass sie das vor der Trauung machen. Kannst du das irgendwie so managen? Hat sie hingekriegt. Sie hat das gemanagt. So, und dann hat alles so geklappt. Wir haben den Zeitpunkt gehabt, wir haben den Kutscher gehabt. Es war alles wunderbar. Dann sagt plötzlich Lars, also ihr Mann, sagte, ja, aber ich möchte gerne selbst mich zur Location fahren mit Manuela. Wir wollen noch mal eine Zeit alleine haben. Dachte ich, jetzt musst du schon wieder irgendwas machen. Gut, dann habe ich gesagt, Lars, lass dich bitte von deinem Papa fahren. Wir haben das schon mit dem Vater, mit dem Schwiegervater abgesprochen, dass er die hinfährt zur Location. Und er weiß Bescheid, wir haben eine Überraschung auf dem Weg für euch. Wir wissen noch nicht, wir wollen euch das nicht verraten, es ist einfach eine Überraschung, es ist was Gutes und ich glaube, Manuela wird sich besonders darüber freuen. Ja, sagt er, okay, mache ich, hat sich drauf eingelassen. So, und dann war wirklich alles so, wir haben das dann so gemacht, der Vater sollte sie dann dahin fahren. Und die wussten nichts, die wussten gar nichts davon. Und auf halber Strecke zur Location stand die Kutsche da bereit. Und wir wussten, wir haben allen anderen Leuten Bescheid gesagt, es ist nichts durchgesackert. Die wussten, keine Ahnung gehabt. Alle wussten Bescheid, nur die nicht. Und die ganze Hochzeitsgesellschaft hat da schon gewartet auf die. Und die beiden, die war ganz lustig. Lars hat er hinterher erzählt, da sind die irgendwo so bei so einem Bowling-Center vorbeigefahren. Oh, sollen wir jetzt Bowling spielen? Was sollen wir denn jetzt noch machen? Und so, ne? Nein, nicht. Und dann sind sie weitergefahren. Und dann haben sie vor so einer wunderschönen Kutsche angehalten. Es war wirklich so eine schöne Kutsche. Wir haben nicht gedacht, dass der Mann so eine schöne Kutsche hatte. Und dann ist sie ausgestiegen und Manuela, die war nur am Weinen. Die war so gerührt und nur am Weinen. Das war so schön. Und sie stand da und sie sagt, sie ist dann in die Kutsche und hatten wir noch so romantische Musik gehabt, hatten wir laufen lassen. Und die sind da in die Kutsche und die hatten die Ruhe gehabt, die sie auch wollten, ne? Bevor sie nochmal zur Feier fahren, also zur Location fahren. Und dann waren sie da in der Kutsche. Und dann saßen sie da, Manuela musste die Musik ausstellen. Sag ich, war nur am Heulen, ich konnte gar nicht anders. Aber sagt sie, Mama, das war doch so schön gewesen. Das war so schön, ich habe mich so gefreut. Ne? Das war so toll. Und ich habe gesagt, danke Jesus, dass du mir geholfen hast. Ich wusste, du machst das. Auch die ganzen Widerstände, die da waren. Du machst das einfach. Ich habe dir so vertraut. Ich wusste, Jesus macht das. War das, was ich erzähle. Ich kann noch viel mehr erzählen, aber es reicht, glaube ich.
Es gibt vielleicht noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob wir das technisch hinbekommen. Ja, und da vorne fährt sie. Da sind wir dann gleich, der dritte Wagen dahinter. Ja. Danke. Genau. Ja, so wirkt Glaube praktisch, er wirkt immer übers Herz. Glaube geht immer in dein Herz. Und über dein Herz wirkt er. Vielleicht sollten wir uns in Erinnerung rufen, was ich vorhin gesagt habe, ohne dein Beisein, ohne dein Zutun, ohne dass du irgendeinen Einfluss darauf hast oder hattest, gibt es im Himmel eine Ordnung und die steht fest. Diese Ordnung sehen wir in Epheser 1, Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist eine Ordnung, die besteht. Jetzt möchte ich kurz nochmal auf dieses Wort Himmelswelt eingehen. Hier steht im Urtext ein interessantes Wort, nämlich das Wort Uranoi, das kennen wir vom Himmel, aber da steht dieses Wort Eburanoi. Da hat Paulus eine kleine Präposition vorgestellt, vor dieses Wort Himmel. Das könnten wir gar nicht so übersetzen. Ich wüsste gar nicht, wie das zu übersetzen. Epi heißt auf drauf und der Himmel ist also drauf. Und ich habe mich gefragt, wieso hat er diese kleine Präposition darauf gesetzt? Und da wurde mir eigentlich klar, dass der Himmel über dir ist, also er ist auf dir drauf. Und das, was hier gemeint ist, ist, dass der Himmel direkt auf dir drauf ist. Der auf dir drauf Himmel, ja, da hat er dich mit allem gesegnet. Das heißt, du musst jetzt schon die Hand oben reinstrecken und dir das nehmen. Das heißt, der Himmel ist auf dir drauf, Eburanoi, und da liegt jeder Segen für dich bereit. Stell dir das mal vor. Für jedes Problem, das du hast, gibt es eine adäquate Lösung im Himmel über dir drüber. Und so ist das hier in etwa gemeint. Das sollst du wissen, dass ohne dein Zutun ist das so. Das Schöne ist, das ist einfach so. Ja, und nimm das einfach mal so. Da liegt Rettung, Heilung und Hilfe für dich bereit und das strebt auf dich zu. Das strebt in dein Leben hinein. Jetzt besteht deine Aufgabe darin, diese Ordnung in deinem Beisein herzustellen und zwar in deinem eigenen Herzen. Dass du dir klar machst, ja, das ist jetzt so und das eigne ich mir jetzt an durch meinen Glauben. Das setze ich um, das verwirkliche. Wie? Wir haben vieles gehört. Wir haben gehört, es geht durch Gottes Wort. Wir hören durch die Predigt, die erzeugt Glauben in unserem Herzen. Der Kinderdienst macht das bei den Kindern. An der Stelle nochmal ein herzliches Kompliment auch an unseren Kinderdienst. Also was die da oben leisten, sehen wir ja an unserer Nancy. Das ist einfach ganz, ganz große Klasse. Das ist wirklich große Klasse, was ihr da oben macht. Und auch in dem Dienst da oben geschieht es, dass der Glaube in das Herz der Kinder fällt. Durch euren Dienst. In ihrem Herzen entsteht Glaube. Im Herzen. Nicht im Verstand. Wie willst du da glauben? Im Herzen. Das ist eine Herzenssache. Wir hören in Hauskreisen, Jan hat etwas über Lehre gesagt und so weiter. Persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes. So geht Glaube. Und das ist der Fahrstuhl, von dem wir gehört haben. Der ist direkt über dir drüber. Die Segnung ist direkt über dir drüber. Du musst nur hin. Also rein. Jetzt sollten wir etwas im Blick behalten und da füge ich noch ein kleines Thema hinzu, das ist nämlich der Zweifel. Das ist ein Problem, der Zweifel ist ein echtes Problem. Kai hat das dargestellt durch diesen Blick auf die Wellen. Als der Petrus auf dem Wasser ging, was ja an sich, ich meine H2O, der ging auf Wasser. Und das hat er einfach so gemacht im Glauben. Und dann kam Zweifel und der Zweifel war in dem Moment aufgetreten, als er auf die Wellen schaute. Also das ist ja einem für sich auch nichts Ungewöhnliches, dass du auf die Wellen schaust. Ich glaube, das Problem war, dass er nicht mehr auf Jesus schaute. Weil er sagte, Meister, wenn du willst, lass mich zu dir kommen. Also dein Glaube hat eigentlich immer ein Ziel und das geht immer auf Jesus zu. Wenn du dann dein eigenes Ding machst, wird das nicht funktionieren. Wenn dein Glaube auf Jesus gerichtet ist und ihn zum Ziel hat, wird das klappen. Aber wenn du dann von diesem Ziel, also nicht mehr auf Jesus so genau hinguckst, sondern auf das Problem, dann schleichen Zweifel ein und das ist nicht schön. Heiß mich zu dir kommen, das ist das Ziel gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal habe ich unruhige Träume nachts. Und Vielleicht geht dir das genauso. Und dann wache ich auf und das ist dann so komisch. Kennst du das? Du hast so einen unruhigen Traum gehabt und dann, ach, das ist, manchmal bist du doch so ganz unruhig selber und fragst dich, was soll das jetzt alles? Und ich glaube, in diesem Moment ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich sofort auf Jesus sehe. Sofort. Dass ich meinen Blick nicht auf den Traum richte, nicht auf das Problem richte, sondern sofort auf Jesus wieder schaue. Und das mache ich dann eine ganze Weile. Und wisst ihr, in der Regel kannst du danach schon wieder ganz gut schlafen. Amen? Also in der Regel geht das schon ganz gut. Ich hatte das mal, dass Gott mir in irgendwie einer Gebetszeit mal gezeigt hat, Burkhard, ich möchte, dass du mit Menschen betest, die schlecht schlafen können. Dann habe ich gesagt, Gott, ich weiß nicht, unser Problem ist doch eher, dass wir zu viel schlafen. Statt zu wenig. Nein, und da wurde mir wirklich klar, Gott konnte mir das wirklich so zeigen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in meinem Volk, die können nicht vernünftig schlafen. Und die wissen gar nicht, was erholsamer Schlaf ist. Und in diesem Bereich habe ich dann auch angefangen, mit Menschen zu beten und gehört, dass da Menschen wirklich besser schlafen können. Und das ist ein ganz großes Problem. Nicht richtig schlafen können. Auch unter Pastoren, unter Leitern. So viel Unruhiges. Aber wisst ihr, in diesem Moment ist es ganz wichtig, dass du in dir eine Ordnung herstellst, dass du dir sagst, auch ohne mein Beisein ist das jetzt klar. Jesus Christus ist das Haupt über jede Gewalt und über jede Macht und über jede Finsternis und über jeden unruhigen Traum. Diese Ordnung muss in deinem Herzen klar sein. Und das ist wiederum in deinem Beisein. Was ohne dein Beisein sowieso klar ist. Ruf dir das einfach so in Erinnerung und lass diese Zweifel nicht zu. Wenn du die Probleme anschaust, wirst du selber in deinen Augen sehr, sehr klein. Das war das Problem der Israeliten. Die schauten auf die Riesen. Und ich kann das verstehen. Ein Riese wird hier beschrieben. Kennt ihr diesen beiden Könige Sihon und Og? Wird öfter mal in der Bibel erwähnt. Der König der Amoriter, Sihon, und der König von Basan, Og. 5. Mose 3, Vers 11 wird das Bett von dem König Og beschrieben mit 4,5 Meter mal 2 Meter. Habe ich in Macht gewinnt, 9 Ellen mal 4 Ellen, also die Ellen eines Mannes. Das heißt, der Mann hatte ein Bett von 4,50 Meter und 2 Meter. Das ist nicht, weil der sich das in Amerika bestellt hat. Die haben da größere Betten als hier, sondern das steht da, weil der wirklich so groß war. XXXXL. Der Mann war 4,50 Meter lang. Ich meine, Werner, von dir weiß ich, also wenn wir zusammen unterwegs waren, du brauchtest auch schon mal hinter deinem Bett so einen kleinen Nachthocker, damit die Beine drauf passen. So, ne? Also 2 Meter war dann schon wenig, aber der hatte 4,50 Meter. 4,50 Meter. Das heißt, der Typ war riesig, stell dir den mal im Flugzeug vor. Das ist mein ganzes Schlafzimmer. Solche Leute waren das, die da gewohnt haben. Das waren Riesen. Das war jetzt nicht Dirk Nowitzki, der war dagegen noch klein. Das ist 4,50 Meter. Wenn du den anschaust und der vor dir stand, ist doch klar, dass dir da Zweifel kommen über dich selber und über deine Autorität. So, aber ich habe das gelernt, wenn ich über einen Zebrastreifen gehe, dann muss da der 18 Tonner anhalten. Da gehst du, da hält der 18 Tonner vor dir an. Es ist immer eine Frage deiner inneren Einstellung, deiner Autorität, die du im Glauben in Anspruch nimmst, für dich. Und wenn du das nicht machst, dann kann das ganz schnell sein, dass du zweifelst, wenn du den anschaust. Und deswegen haben die Könige damals immer gesagt, auf den Herrn vertraut und nicht auf euch. Ist doch klar bei solchen Leuten. Genau, der Zweifel, so würde ich das mal definieren, ganz banal, ist eine Bananenschale auf der Straße deines Glaubens. Das versteht jeder. Du kannst entscheiden, trete ich drauf oder nicht. So, das ist jetzt das entscheidest du. Was ich gesehen habe, sind viele liebe Christen. Ich habe es wirklich bei lieben, langjährigen Christen gesehen. Die gehen lange schon mit Jesus, freuen sich auf den Himmel. Und dann hören sie aus ihrer Umgebung Gedanken, die in Frage stellen, ob es einen Himmel gibt, die in Frage stellen, ob es ein ewiges Leben überhaupt gibt, ob es überhaupt eine Auferstehung aus den Toten gibt. Und liebe langjährige Christen, gegründet im Wort Gottes, kann es passieren, dass sie anfangen zu zweifeln, ob es das tatsächlich gibt. So, diese Bananenschale, die damals schon auslag, hat Paulus gesagt, da zweifeln schon einige an der Auferstehung, da, das ist Korinther, das gibt's ja alles schon, die leuchtet hellgelb. Du entscheidest, ob du da drauf trittst oder nicht. Denn lass dir das doch nicht nehmen, dass du ewig lebst. Lass dir doch nicht nehmen, dass Jesus wiederkommt und dich zu dir nimmt und du eine ewige Herrlichkeit bei ihm hast. Wie sonst willst du die Probleme, denn Paulus sagt mal, die Leiden dieser Zeit sind doch gar nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Du hast doch eine goldene Zukunft, eine wunderbare, das lass dir doch nicht nehmen durch diese Bananenschale da. Also du entscheidest, ob du den Weg des Zweifels beschreitest oder den Weg des Glaubens. Okay, und dann bin ich auch schon eigentlich am Ende. Ich habe mal in einer Veranstaltung gesessen, wie in dieser hier. Das war ein prophetisch begabter Mensch, der ging so rum und dann hielt er bei mir an und sagte, du hast den Glauben Elisas. Ich saß da. Was meint er denn? Was meint er das wegen meinen Haaren irgendwie? Elisa hat auch nicht viele. Du hast den Glauben Elisas. Das war für mich eine interessante Sache, weil da bin ich dann noch gar nicht so drauf gekommen. Aber wisst ihr, da habe ich so nachgedacht, was meint der mit diesem Glauben Elisas? Und ich glaube, das gilt für viele von uns. Der Glaube Elisas ist ein Glaube gewesen, der nicht in schönen Zeiten war. Das war nicht alles toll, sondern das war in einer Dürre, in einer katastrophalen Zeit. Und Elisa war einer, der wirklich die Dinge im Glauben gesehen hat, die Gott getan hat. Und das ist die Frage, die Gott dir heute stellt. Glaubst du, bevor es geschieht? Oder glaubst du, nachdem es geschieht? Der Glaube Elisas war immer der Glaube, der geglaubt hat, bevor die Dinge geschehen sind. Haben wir das? Und das Volk Israel glaubte immer, nachdem es geschehen ist. Selbst als Jesus auf der Erde gewirkt hat, hieß es immer, und als sie seine Wunder sahen, glaubten sie. Der Elisa, der glaubte schon, bevor das Wunder geschah. Weil es in seinem Herzen schon geschehen ist, bevor es in der Wirklichkeit geschah. Das ist das, was wir gesehen haben. Der Glaube ist eine Verwirklichung, weil es in deinem Herzen schon stattfindet, was Gott tun möchte. Du siehst es schon. Du hast es schon in dir und dann setzt du es um. Christiane und ich, wir haben so gedacht, Mann, also unser schmales Pastorengehalt, wie wird das werden? Auch später mit der Rente, wie wird das werden? Und wir hatten dann ein Gebet immer gehabt zu Gott. Wir haben gesagt, lieber Gott, es ist nicht ganz einfach für uns. Wir hatten teilweise wirklich Monate, die waren schwer. Aber ich möchte gerne mit 60 in einem bezahlten Haus wohnen. Das habe ich im Glauben gebetet, mit dir zusammen. Mit 60 würde ich gerne in einem bezahlten Haus wohnen. Die Last möchte ich nicht mehr haben. Und nun sind wir 62 und wohnen in einem bezahlten Haus. Aber das haben wir schon vor 20 Jahren in unserem Herzen geglaubt, dass es geschieht. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen. Nimm die Predigten, die wir gehört haben. Nimm das mit nach Hause. Das ist wirklich ganz, ganz nützlich. Und setz das um, was in deinem Herzen ist. Lass dich beflügeln von deinem Glauben. Lebe das. Verwirkliche das. Realisiere das, was du hörst. Und vertraue auf den Vater im Himmel. Und schau immer auf Jesus. Immer auf ihn schauen. Er ist bei dir. Er liebt dich. Amen. Ich bete nochmal zum Schluss.